Freeway. Wir machen, worauf wir Bock haben.
Wir hatten es über die Flüchtlingslager, die palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon. Und wir hatten es darüber, dass diese Flüchtlingslager seit Jahrzehnten bestehen und die Leute auch seit mehreren Generationen schon dort leben, im Flüchtlingsstatus. Was macht das mit den Menschen? Was macht das über die Generationen hinweg mit den Menschen? Und was ist denn, was ist die Perspektive oder das, wie sieht der Alltag aus? Was ist das Dringendste, was diese Menschen dort benötigen?
Also ein ganz großer Einbruch kam für die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon erstmal nach dem Bürgerkrieg, als sich dann die libanesischen Parteien und die libanesische Regierung eigentlich einig war, die Palästinenser, die sie als mitverantwortlich oder eigentlich hauptverantwortlich für den Bürgerkrieg gemacht haben, versucht haben, weitgehend aus dem gesellschaftlichen und aus dem gesellschaftlichen Leben des Libanon auszuschließen. Das heißt, sie dürfen in allen akademischen Berufen bekommen sie keinen Arbeitsplatz außerhalb der Flüchtlingslager. Sie dürfen auch sonst in nur ganz wenigen Berufen arbeiten, also als Hilfsarbeiter in der Baubranche oder als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft. Also sie können eigentlich im Prinzip nur in den Flüchtlingslagern legal arbeiten. Ein weiterer Einbruch kam jetzt vor, das war 2019, seitdem geht es mit dem Libanon ja absolut bergab. Seitdem ist also eine Inflation in einem Ausmaß, was unvorstellbar ist im Libanon, weil die Banken haben halt auch nicht so agiert, wie man das von Banken zu erwarten hat. Es war sehr viel Geld noch bis dahin vorhanden von Auslandslibanesen, die immense Zinsen dort gekriegt haben. Und dann hat man gemerkt, das System funktioniert nicht mehr. Es fing an zu wackeln. Und die Auslandslibanesen und andere Anleger haben ihre Gelder abgezogen. Und dann war die Lira, die libanesische Lira, im freien Fall. Das ist eine Inflationsrate von jetzt über 90%. Das bedeutet, dass die Leute überhaupt aber auch keine Arbeit mehr haben. Das bedeutet, dass sie kein Einkommen haben. Das bedeutet, dass alles wahnsinnig teuer ist. Lebensmittel, Fahrtkosten zum Beispiel. Schüler, palästinensische Flüchtlinge können, wenn sie die UNRWA-Schule oder das Gymnasium nicht gerade im Lager haben, sondern wenn das außerhalb des Lagers ist, bedeutet es, dass die mit irgendwelchen Verkehrsmitteln zu dieser Schule fahren müssen. Das können sich aber die Familien nicht erlauben, weil sie keinerlei Einkommen haben. Und selbst wenn man einen Job hat als Hilfsarbeiter oder dergleichen, dann gibt man praktisch schon ein Drittel bis die Hälfte gleich wieder aus, um nur zu seinem Job hinzukommen, wenn man ihn nicht gleich neben der Tür hat. Und ich meine, jeder Job im Flüchtlingslager ist sowieso prekär. Also wenn man einen ordentlichen Job finden will, dann geht es sowieso nur außerhalb der Flüchtlingslager. Das hat natürlich zur Folge, dass die Bildung zunehmend beeinträchtigt sind, dass zunehmend Schulabbrecher und Schulabbrecherinnen im Libanon unterwegs sind, weil Eltern natürlich ihre Kinder auch dann auf die Straße schicken oder die Kinder meinen, sie müssen gucken, wie sie irgendwie Geld anschaffen können, indem sie Wasser verkaufen, auf irgendwelchen großen Straßen an die vorbeifahrenden Autofahrer. Das bedeutet aber eben auch, dass sie die Krankenhäuser und Arztkosten überhaupt nicht mehr bezahlen können. Das wird zwar zum Teil von dieser UNRWA, dieser internationalen Hilfsorganisation, übernommen, aber eben nur zum kleinen Teil und der Rest muss selbst aufgebracht werden. Chronische Krankheiten sowieso können gar nicht mehr behandelt werden. Und die Arbeitslosigkeit unter Palästinensern, die ist bei 60-70%. Also was sie arbeiten, das ist praktisch prekäre Arbeit und keine andere. Es gibt vielleicht, man kann schätzen, dass 5% vielleicht der palästinensischen Flüchtlinge eine richtige Arbeit haben mit Versicherung und allem, was so dann normalerweise dazugehört, auch Kündigungsschutz und dergleichen. Und das sind die Palästinenser und Palästinenserinnen, die bei den Hilfsorganisationen arbeiten, die also einerseits bei dieser internationalen Hilfsorganisation UNRWA arbeiten und die andererseits bei privaten NGOs, so wie es unsere Partner sind, die dort das Glück gehabt haben, eine Arbeit zu finden. Was ich als Zahnarzt, als Zahnärztin, als Zahnarzthelferin, als Erzieherin, als Kindergarten, also als jemand im Kindergarten, als Sozialarbeiterin, als Ärztin, im psychologisch-psychiatrischen Bereich sind sie auch sehr aktiv. Also wobei man sagen muss, die Psychiater und Psychologen, die kommen schon, die sind aus dem Libanon, weil in der Regel Palästinenser diese Ausbildung nicht haben. Aber die meisten, und das ist auch ein Anliegen unserer Partner, die meisten Angestellten sind palästinensische Flüchtlinge und dort haben die eben einen sicheren Arbeitsplatz. Aber die Masse der palästinensischen Flüchtlinge, die sind wirklich in einem ganz desolaten Zustand zurzeit.
Das bedeutet auch, dass Sie mit Ihrem Verein ja mehr oder weniger die ja Direkthilfe leisten, oder können Sie auch daran arbeiten, perspektivisch was zu verbessern? Also können Sie ein Stück weit in die Zukunft schauen und dort den Ausblick verbessern der Leute?
Ja, also wir haben natürlich in den letzten Jahren aufgrund dieser dramatischen Entwicklung wiederholt auch Notfallhilfe geleistet, also in Form von Essenspaketen, in Form von Kleidung meinetwegen. Wir haben auch mal Zuschüsse zum Beispiel für Transportkosten in die Schule dann dazugegeben. Aber unser Hauptanliegen ist natürlich unsere schon langfristig laufenden Projekte, und das sind zum Beispiel Nachhilfekurse für Grundschülerinnen und Grundschüler. Oder das sind Förderkurse für beeinträchtigte, psychisch beeinträchtigte Mädchen, oder das sind der Unterhalt von Zahnarztpraxen, von zwei Zahnarztpraxen, oder das sind die Gehälter von Sozialarbeiterinnen, die da eben eine gute Sozialarbeit machen und die Freizeitprojekte anbieten und die Familien beraten und begleiten und in den schwierigsten Situationen ihnen beistehen. Also auch über Patenschaften zum Beispiel. Wir haben auch so ein Patenschaftsprojekt neben unseren für alle sozusagen gedachten Projekten, aber auch diese individuelle Hilfe. Und tatsächlich muss man sagen, dass es wirklich gelungen ist, auch dem einen oder anderen Kind eine Ausbildung wirklich zu ermöglichen und ihm auch eine Chance damit zu eröffnen, im Libanon vielleicht doch, wenn auch vielleicht illegal, einen Job außerhalb des Flüchtlingslagers zu bekommen, oder von mir aus, wenn dann auch im Ausland, in den arabischen Nachbarstaaten zum Beispiel, oder wenn sie es dann zu uns schaffen, was natürlich wieder nochmal ein neues Problem ist und vielleicht auch nicht immer so gedacht. Also wir würden uns natürlich auch wünschen, wenn Sie Ihre Ausbildung und Ihre Fähigkeiten, die Sie haben, vor Ort einsetzen können und eben auch Ihrer Gemeinschaft dann helfen und Sie fördern können bei Ihrer Entwicklung für die Zukunft, um eben auch eine Zukunft zu schaffen. Also insofern, und solche Dinge sind uns sehr wichtig, und auf die fokussieren wir natürlich also sehr stark. Aber es gibt natürlich immer wieder Fälle. Jetzt sind eben auch so militärische Auseinandersetzungen in einem der größten Flüchtlingslager in Ain al-Helwe. Das bedeutet, dass ich glaube 80% der dort lebenden Menschen sind geflohen, einfach wieder rausgeflohen zu irgendwelchen Verwandten, sind in irgendwelchen UNRWA-Schulen untergebracht, in anderen Schulen. Also da ist natürlich wieder gefragt, irgendwie Notfallhilfe. Aber wir sind im Moment auch ein bisschen knapp gerade. Also es ist halt auch nicht immer möglich, was man gerne möchte.
Ja, Sie haben gerade Patenschaftsprojekte angesprochen. Wie funktioniert das?
Also unsere Partnerorganisation, die hat sich aus einem Waisenhaus entwickelt. Also schon, die hat sich 1976 gegründet, und bis 1982 hat sie die Kinder in einem Waisenhaus untergebracht, und die wurden dann betreut von Sozialarbeiterinnen. Und dann gab es wieder ziemlich heftige Auseinandersetzungen im Rahmen des Bürgerkriegs. Ich will das jetzt nicht im Detail erzählen, aber da waren wieder ganz viele Waisenkinder, die versorgt werden mussten. Und unsere Partner haben sich überlegt, also das Beste eigentlich auch in den arabischen Ländern ist es, wenn Kinder in Familien aufwachsen und nicht isoliert in einem Waisenhaus. Das ist einfach nicht die Tradition, die man dort hat. Und deshalb haben sie sich überlegt, also wir suchen Familienangehörige, Onkel, Tanten, Oma, Opa, die bereit sind, diese Kinder aufzunehmen. Und dafür kriegen sie einen kleinen Beitrag von uns. Und daraus hat sich dieser Gedanke entwickelt. Und die haben inzwischen ungefähr 1000 oder über 1000 Patenkinder, die von allen möglichen Organisationen unterstützt werden. Also ich glaube, wir haben vielleicht 140, schätze ich jetzt mal so grob. Aber auch andere Organisationen, also es gibt auch in Frankreich, Finnland, Italien, Japan, also es gibt in USA, es gibt also etliche Organisationen außer uns zum Glück, die mit unseren Partnern zusammenarbeiten und die eben auch solche Patenkinder, aber eben auch Projekte unterstützen.
Wie an so vielen Stellen fragt man sich ja irgendwo auch, was sagt die UNO dazu oder die, ja, die Vereinten Nationen? Denn diese Situation wäre ja sicherlich nicht der Plan, dass es so kommt.
Nein, das ist richtig.
Warum passiert ja. da so wenig oder nichts?
Ja, also es gibt, dazu müsste natürlich erstmal eine Institution da sein, die sich politisch verantwortlich fühlt, dafür dieses Flüchtlingsproblem zu lösen. Also es gibt ja, wie ich gesagt habe, schon diese Hilfsorganisation UNRWA, aber die ist ausschließlich für die Versorgung der Flüchtlinge zuständig. Also das ist eine rein quasi karitative, aber ohne irgendeinen politischen Auftrag ausgestattete Einrichtung. Aber es wurde damals im Rahmen der Rückkehrresolution Ende 1948, damals wurde auch eine sogenannte Schlichtungskommission mit, da waren glaube ich jetzt Frankreich, USA und die Türkei drin, die wurden damit beauftragt, diese Rückkehrresolution umzusetzen. Aber diese Kommission, die hat zwar teilweise fleißig gearbeitet und hat auch das ganze Eigentum und Wohneigentum, Landeigentum und dergleichen der palästinensischen Flüchtlinge kartografiert, also im heutigen Israel sozusagen. Also da hätte man tatsächlich viel Material, um da vielleicht auch Entschädigung zu leisten. Aber diese Einrichtung, die arbeitet nicht mehr. Also die gibt es zwar noch auf dem Papier, aber sie arbeitet nicht mehr. Das heißt, es gibt für die palästinensischen Flüchtlinge überhaupt keine Institution bei den Vereinten Nationen, die für die Umsetzung und für den Schutz und für die Lösung des Flüchtlingsproblems nötig ist. Das ist ja zum Beispiel in der Genfer Flüchtlingskonvention, gibt's Schutz und Lösung des Problems auf der anderen Seite und Versorgung auf der einen Seite oder auf der einen oder anderen Seite. Genau, diese beiden Punkte müssen erfüllt sein und das ist bei den palästinensischen Flüchtlingen nicht erfüllt. Da gibt es eben nur diese Hilfsorganisation. Und trotzdem fallen die palästinensischen Flüchtlinge nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention. Also ist auch der UNHCR, der Hohe Flüchtlingskommissar, ist ebenfalls nicht für die zuständig. Das heißt, dieses Problem schwelt sozusagen völlig ungelöst und völlig unadressiert bei den Vereinten Nationen. Und das ist natürlich auch ein spezielles Problem, was dazu führt, dass es da nicht vorwärts und nicht zurückgeht.
Ja. Und wenn es keinen politischen Willen gibt, wenn das im Prinzip keine Brisanz hat, also obwohl es genug Brisanz hat, wir haben es ja gerade gehört, was es auf der Alltagsebene bedeutet im tagtäglichen Leben der Menschen dort, aber wenn sich niemand auf irgendeine Art und Weise, ich nenne es mal, mandatiert, sich politisch engagiert, dann haben wir genau die Situation, dass es weiter schwelt, schwelt, schwelt.
Radio Free FM, 102.6% Music.